Direkt aus Europa, Nummer 412, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Vom Alltag einer Bahnhofsmission in Osnabrück. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Die meisten Reisenden übersehen sie, sind ja nicht angewiesen auf eine der über 100 Bahnhofsmissionen in Deutschland. Ita Niehaus mit Momentaufnahmen aus Osnabrück.
Freitagmorgen, kurz vor 7:30 in der Innenstadt von Osnabrück. Austauschbar und gesichtslos wirkt die viertgrößte niedersächsische Stadt hier am Neumarkt. Es ist ein nasskalter, grauer Wintertag. Auf dem Busbahnhof herrscht Hochbetrieb. Eine alte, hagere Frau sitzt auf einer Bank. Ihre Habseligkeiten hat sie in ein paar Plastiktüten verstaut. Kaum einer beachtet sie. Ein paar hundert Meter entfernt, am Rande der Innenstadt, liegt der Hauptbahnhof. Bis zu 31.000 Reisende und Besucher durchqueren den Bahnhof täglich. Er ist kein Ort zum Verweilen. Ganz anders als die großen Bahnhöfe in Berlin, Leipzig oder Hannover mit ihren Einkaufspassagen. Im Bahnhof Osnabrück gibt es nur das Nötigste. Einen Zeitschriftenladen, eine Bäckerei mit einem Café, einen Imbiss. Auf Gleis 1 warten einige Fahrgäste auf den Regionalexpress nach Münster. Einige Meter weiter stehen drei Männer vor einer Spielhalle und rauchen. Direkt dahinter die Bahnhofsmission. Genau dort, wo früher einmal der kaiserliche Wartesaal war. Eine junge Frau braucht Hilfe. Sie will nach Hause zu ihrem Kind und hat kein Geld, um sich eine Fahrkarte zu kaufen. Nach einer Geburtstagsfeier habe eine Freundin sie mitnehmen wollen mit dem Auto.
Mein Portemonnaie liegt bei ihrem Auto.
Das ist nicht so einfach mit dem Geld. Und wenn sie zu kalt ist, dann nicht mal 10 Minuten, da sind sie da. Geradeaus.
Vielen Dank.
Ja, danke. Bitte. Wir haben hier ganz viele, die wollen Geld haben. Aber wir haben Geld nicht zur Verfügung.
Maria Janocha kennt das Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Vor über 30 Jahren kam sie aus Polen nach Deutschland. Die erste Zeit war schwer.
Und ich habe so viele nette Leute gefunden, die hat uns geholfen. Und mein Ziel war, das zurückgeben. Weil das sind verschiedene Menschen, die hier kommen mit netten Sorgen und Problemen. Und mit denen zu reden und irgendwie wollte ich was geben.
In der Küche steht Helga Kostal, kocht Kaffee und schmiert Brote. Die 66 Jahre alte Osnabrückerin arbeitet ehrenamtlich in der Bahnhofsmission, wie die meisten der 30 Helferinnen und Helfer in den blauen Westen.
Irgendwo mag ich auch diese Leute, die hier hinkommen. Morgen. Hallo, morgen. Ja, also das meiste sind schon Stammgäste, die immer wieder kommen. Und es ist natürlich auch so, wenn die dann mal eine Zeit nicht kommen, dass man sich schon Sorgen macht, wo sind die, warum kommen die jetzt nicht?
Bahnhöfe haben sie immer schon fasziniert. Ihr Vater war bei der Bahn beschäftigt.
Für mich hat er eigentlich nur mit Reisen zu tun, mit Wegfahren. Also ich habe hier diese anderen Menschen überhaupt nicht gesehen am Bahnhof, bis ich hier angefangen habe. Auch Bahnhofsmissionen habe ich nur mit Reisenden in Verbindung gebracht. Wohl auch die hier gestrandet sind oder so, also nicht weiter konnten, aber nicht mit Wohnungslosigkeit oder Drogen und so.
Die Fenster stehen auf Kipp im Gästeraum. Das Zimmer ist einfach eingerichtet, wirkt aber freundlich. Alpenveilchen auf den Holztischen, ein Regal mit Büchern, ein schwarzes Brett mit Tipps und Hilfsangeboten an der Wand und ein Kreuz. Es sind nur wenige Gäste da. Unter ihnen die alte Frau vom Neumarkt. Sie besucht regelmäßig die Bahnhofsmission, um sich aufzuwärmen. Ihr Gesicht ist vom Leben gezeichnet, doch man sieht ihr an, dass sie schon bessere Tage gesehen hat. Etwas über sich erzählen will die geistig verwirrte Frau nicht.
Ich arbeite 20 Stunden und mehr am Tag. Glauben Sie mir, erkläre selten, was habe ich nicht nötig.
Warum sie auf der Straße gelandet ist? Oft kommen mehrere Probleme zusammen. Ein Todesfall, Arbeitslosigkeit, eine schwere Krankheit, psychische Probleme.
Im Neumarkt, da hat sie die Sachen, die lässt sie da stehen, an die Bank da, und da schläft sie. Das ist ihr Zuhause, sagt sie.
Auch im Winter. Die wohnungslose alte Frau lehnt es ab, in einer Notunterkunft zu übernachten. Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission nennen sie liebevoll Frau Professor. Was sie wirklich einmal beruflich gemacht hat, weiß niemand. Die Aufgaben haben sich im Laufe der über 110-jährigen Geschichte geändert, sagt Heike Becker, die 65 Jahre alte energische Leiterin der Osnabrücker ökumenischen Einrichtung.
Wir haben Gott sei Dank keinen Krieg mehr, dass wir uns um Flüchtlinge, Verwundete und Heimkehrer kümmern müssen. Wir hatten früher wirklich den Bahnsteig sehen. Wenn ab und zu mal so ein Berber kam, der kriegte eine Tasse Kaffee oder Tee. Und wenn ich überlege, was wir heute haben, hier drin den gesamten sozialen Bereich.
11.000 Gäste waren es allein im Jahr 2012 in Osnabrück. Hinzu kommen noch die zahlreichen Umsteigehilfen an den Bahnsteigen und an den Busbahnhöfen. Die Mitarbeiter wissen nie, wer als nächstes durch die Tür kommt. Fast jeder zweite Besucher hat Geldsorgen, ist psychisch krank, wohnungslos oder drogenabhängig.
Weil irgendwo ist das hier, ich sag mal, ein Stück Heimat oder ein Stückchen fester Halt irgendwo, wo sie denn hingehen eben und wo sie wissen, wir sind da. Ne?
Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission Osnabrück hören zu, halten Verzweiflung, Trauer und Wut mit aus. Und sie vermitteln ihre Gäste unbürokratisch weiter an andere soziale Einrichtungen, psychiatrische Fachkrankenhäuser oder an Unterkünfte für Wohnungslose. Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Trotzdem stoßen sie immer wieder auch an Grenzen. Denn die Probleme werden vielfältiger und verfestigen sich.
Die Zahl der psychischen Erkrankungen ist sehr stark gestiegen. Wenn wir davon ausgehen, dass sie wirklich Hilfe im Landeskrankenhaus jetzt brauchen würden, bekommt man sie ja nur dahin, wenn Fremd- oder Eigengefährdung besteht. Wenn sie aber nicht wollen, können sie vielleicht maximal für einen Tag und dann sind sie wieder draußen. Aber damit ist den Menschen nicht geholfen. Und da haben wir keine Chance. Und dann zu akzeptieren, man kann nicht helfen. Ich glaube, das ist in unserem Bereich so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann.
Immer mehr Rentner etwa nutzen die Möglichkeit, hier kostenlos zu frühstücken. Auch der Anteil der Gäste mit Migrationshintergrund nimmt zu. Einwanderer aus osteuropäischen Ländern zum Beispiel, die voller Hoffnung auf Arbeit und ein neues Leben kommen und scheitern. Zurzeit gibt es schätzungsweise 115 Menschen ohne festen Wohnsitz in Osnabrück.
Viele, die zu uns kommen, die sind ja nicht bewusst wohnungslos, weil die Berber, die das früher gegeben hat, die gibt's ja kaum noch. Die sind ja zu überwiegend Teil aus der Not wohnungslos, nicht aus Überzeugung. Und dann wieder da rauszukommen, ich kriege einen Job nur, wenn ich eine Wohnung habe, das ist dann ein Teufelskreis. Aber ich glaube schon, dass man heute schneller in diese Armut kommt. Früher wurden die auch teilweise in der Familie aufgefangen. Der Zusammenhalt ist ja nicht mehr so.
Kurz vor 10 ist es inzwischen. Der Intercity nach Amsterdam fährt auf Gleis 12 ein. Fritz Eislinger läuft am Bahnsteig entlang. In seiner blauen Jacke ist er schon von Weitem gut zu erkennen. Er schaut sich um, wer seine Unterstützung beim Ein- oder Aussteigen brauchen könnte.
Das ist nett, Dankeschön.
Danke. Regelmäßig macht der pensionierte Pfarrer ehrenamtlich Bahnsteigdienst. Seine Erfahrung? Viele Reisende suchen auch einfach nur das Gespräch zwischen Ankunft und Abfahrt.
Aber wenn ich mit jemandem da oben stehe und warte, dann kommt eine Menge raus. Ich fahre zu meinem Sohn und die letzte Begegnung, das war alles so schwierig und das ist eine ganz andere Generation. Und da kommen Ängste zum Vorschein, da wird erzählt, was bedrückt, was man erlebt hat, aber auch was einen gefreut hat.
Es gab einmal eine Zeit, da wollte die Bahn unter Konzernchef Hartmut Medorn die Essensausgaben der Bahnhofsmissionen schließen.
Ich wollte diese Menschen, die so zu uns kommen mit ihren Problemen, nicht im Bahnhof haben. Und musste dann aber sehr schnell feststellen, die sind da, egal ob wir da sind oder nicht. Und dann ist es eben besser, wir machen seine Sozialarbeit, auf Deutsch gesagt.
Freitags um die Mittagszeit ist besonders viel los.
Es ist Chaos.
Und möchten Sie noch ein Glas?
Ja, nein, danke.
Ein halbes.
So viel wieder mal irgendwie bei der.
Schade.
Wie bei der.
Ja, das ist was Gesundes.
Die beiden Frührentner, Hubert und Rolf gehören auch zu dieser Runde.
Es tut der Seele ganz gut. Ja, das macht Spaß, Zeitung zu lesen, Freunde zu quatschen, ein bisschen zu trinken, ein bisschen zu essen.
Und das Einkommen ist ein bisschen auf Hartz-IV-Niveau gerutscht. Und dann haben wir unser Treffen von kommerziellen Kaffee haben wir hierhin verlegt. Ja. Wenn man irgendwo ist, man verkonsumiert schnell für 10 Euro, die sind schnell weg heute. Finanziell wird es dann einfach knapp.
Hubert und Rolf haben sich bei einer Psychotherapie kennengelernt. Rolf ist ein kräftiger Mann. Der 58-Jährige war kaufmännischer Angestellter. Dann wurde er krank. Nun lebt er in einer kleinen Wohnung mitten in der Stadt. Meistens ist er zu Hause. Die Rente reicht hinten und vorne nicht. Man sieht die Armut auch an seinen Zähnen.
Und ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht irgendwas noch machen kann. Vielleicht, sagen wir mal, ist eine kaufmännische Hilfstätigkeit, das ist vielleicht noch drin. Ich weiß aber nicht, ob mir überhaupt das gelingt. Man müsste es versuchen.
Was Rolf und Hubert von der Zukunft erwarten?
Ich wünsche mir psychische Gesundheit und ein bisschen mehr Geld und so die gängigen Sachen, was auch die meisten anderen ja haben in Deutschland.
Ja, und dass die Freundschaft bleibt, dass man hier weiterhin kommen kann und eine Tasse Kaffee trinken kann und ein paar Brote umsonst verzehren kann. Das wär's.
Ein paar Tische weiter sitzt Brian. Rote Haare, Sommersprossen, drahtig und ein Feuerzeug als Ohrring. Der 26 Jahre alte Deutsch-Ire ist seit einem halben Jahr in Osnabrück. Um den Winter zu überbrücken, hat er eine Wohnung gemietet.
Sie sagen es eigentlich nicht viel.
Und in Osnabrück will ich Bahnhof, ist nicht viel los.
Gut gesäubert.
Nur wenige Wohnungslose halten sich noch im Hauptbahnhof auf. Ihre Treffpunkte sind in der Innenstadt. Brian kommt häufig auf einen Kaffee in die Bahnhofsmission.
Jedes Jahr mal in 2-3 Monate auf Tour gehen, Rucksacktour, mache ich immer gern. Sehe ich was von der Welt. Offener Mensch, wollte immer schon was erleben, liebe Natur. Und da ist dann ja auch Straßenleben das Einfachste. Ne? Man ist frei, man ist da nicht wirklich Regeln. Gut, an das Gesetz muss man sich halt halten. Aber sonst kommt man auf der Straße eigentlich ziemlich gut klar.
Brian ist ein Berber. Ganz bewusst hat er sich für dieses Leben entschieden. Zieht von Stadt zu Stadt.
Man allein auf der Straße ist meistens immer blöd, weil heutzutage sieht man es ja auch im Fernsehen, dass da mal irgendwelche zusammengetreten werden. In Gruppen ist das dann halt wesentlich einfacher. Und man hilft sich auf der Straße untereinander. Hier gibt es so viele Anlaufstellen für Obdachlose. Also hier muss keiner verhungern. Hier halt kriegt jeder seine Klamotten, wenn man was braucht.
Ihm gehe es gut, sagt er. Was ihm Sorgen macht, er trifft immer mehr obdachlose Jugendliche unterwegs.
Also in Hamburg, da habe ich schon 11-, 12-Jährige auf der Straße. Hier in Osnabrück habe ich auch ein Mädel kennengelernt, über 13. Vielen geht es schlecht. Also auch die Motivation oder Depression ist hier. Ich bin ein lockerer Mensch, für mich ist halt alles ein bisschen einfacher. Ich kann auf Leute zugehen. Aber für die ist es ein bisschen schwieriger, wenn sie dann wirklich in der Stadt sitzen den ganzen Tag und dann nicht mal 2 Euro im Becher drin haben. Das ist dann schon. Aber wenn ich von der Straße runter will, ich kenne selber, habe ich auch schon auf der Straße viele mitbekommen, die wollen gar nicht. Denen ist halt nicht zu helfen.
Freitagabend gegen 18.30 Uhr. Frau Professor ist weitergezogen in den Wartesaal. Ganz in sich versunken sitzt sie da. Spätestens in ein paar Stunden wird sie sich wieder auf den Weg machen. Zu ihrer Bank am Busbahnhof. In der Bahnhofsmission Osnabrück geht ein ganz normaler Tag zu Ende. 46 Gäste mit überwiegend kleineren Problemen. Das ist aber nicht immer so. Heike Becker erinnert sich an einen Mann, der Selbstmord begehen wollte. Lange hat sie mit ihm gesprochen.
Als er rausging, lächelte er. Aber man weiß ja trotzdem nicht, wie das mit den Menschen weitergeht. Vor ein paar Wochen kam er ins Büro, der gab er mir die Hand. Ich merkte, er drückte mir was in die Hand. Und dann sagt, sie haben mir das Leben gerettet. Und als ich die Hand nachher aufmachte, war da eine richtig gute Spende drin. Also so merkt man denn immer wieder mal, dass es gut ist, dass man da ist.
Österreich 1.
Es ist jetzt 18.15 Uhr.
Moment am Sonntag.
Zwischen Liebe und Leid, Scherz und Schmerz
von Spitz- und Kosenamen.
Es gibt eigentlich kein Wort, das nicht zu einem Kosenamen werden könnte.
Der einzige Name, der einen Menschen wirklich charakterisiert, ist sein Spitzname.
Sie können verniedlichen, verwöhnen und verletzen. Sie sind Zeichen von Nähe und Distanz, von Macht und Ohnmacht, Respekt und Wertschätzung. Sie sind alltäglich, nichts und niemand ist vor ihnen sicher. Sei es ein Volk,
Pleite Griechen
oder Autos,
Baby-Benz, Käfer.
In meinem Verwandten, Bekannten und Freundeskreis nennt mich niemand Mitzi.
Maria Fekter, die ehemalige Innen- und Finanzministerin, in einem Report-Interview 2009, angesprochen auf ihren Spitznamen Mitzi, eine Abkürzung für Maria. Vor ihrer Politkarriere war sie geschäftsführende Gesellschafterin des elterlichen Kieswerks. Mitzi wurde zu Schotter-Mitzi. Angela Merkel, das Mädchen, heute die Mutti. Erwähnenswert ist an dieser Stelle die Bundestagswahl in Deutschland 2002. Edmund Stoiber, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, gab sich volksnah und verriet den Kosenamen seiner Frau. Muschi nennt er sie. Und sie ihn Edelmann.
Mit einem Wort, die Verwendung von Kosenamen in der Öffentlichkeit, welche immer das ist, ist eine prekäre Angelegenheit.
Stoiber wird mit seiner Wahl nicht der Einzige sein. Das englische Äquivalent Pussy, abgeleitet von Puss, ist seit dem 16. Jahrhundert als Wort für Katze nachgewiesen.
Junge Leute treffen sich am Wochenende, essen was miteinander und so weiter und kennen sich alle. Und eines dieser Paare spricht sich dauernd mit den Kosenamen an.
Schatzi Bärli und Hasi Mausi und Zuckerpuppi.
Und dann wissen die anderen nicht, wie sie sich diesbezüglich verhalten sollten.
Wenn sich Paare zum Beispiel Spitznamen geben, fühle ich mich manchmal sehr, sehr unwohl und irgendwie peinlich betreten.
Es ist so etwas Persönliches, etwas, was geschützt werden sollte und was man nicht so schutzlos preisgibt.
Dass man zu Hause gern zueinander sagen kann oder am Telefon, aber nicht untereinander in einer Runde.
Ja, ich finde das auch.
Zwei, die sich überreden ließen, ein Interview und sich damit dem Lächeln preiszugeben. Lukas, auch Lu, Lucky oder Lutte.
Da gibt's eigentlich nur einen, der das zu mir sagen darf, wo ich das auch hinnehme und mich freue darüber. Beziehungsweise das akzeptiere als ein Rufname für mich.
Dieser eine heißt Adam oder Ede.
Kommt von Eduardo, Eddy an lockeren Abenden, Adi. Aber das mag ich überhaupt nicht, das hat einen eher unangenehmen Beigeschmack. Wobei es sehr interessant ist, dass gerade meine Mutter das immer sehr gern zu mir gesagt hat. Aber ich bin dabei, das abzustellen.
Einen ihrer vielen Kosenamen zu verraten, kommt für die Psychologin Gerti Sänger nicht in Frage.
Das ist unmöglich.
Reden wir über Gerti, oder soll ich sagen Gertrude?
Also da würde ich mich gar nicht angesprochen fühlen. Da würde ich denken, da ist jemand anderer gemeint im Raum.
In ihrem Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreis nennt sie niemand Gertrude.
Ganz schrecklich, ja. Es ist so ein Name, den ich immer assoziiert habe mit Mittelmäßigkeit. Und ich habe mich einfach damit abgefunden, mit diesem Mittelmaß nach außen hin. Aber ich muss schon sagen, beispielsweise, ich habe eine Fernsehsendung gehabt, ein Jahr, und da ist ganz lang überlegt worden, die Sendung zu nennen bei oder mit. Und das geht nicht bei Gerti. Das ist so wirklich, das ist so bei der Tante Gerti. Das ist kein inspirierender Name.
Ein Sioux-Indianer, ein ganz, ein dicker Kleiner, sah eines Tages eine Squaff, so jung und fesch, er war ganz baff. Er folgte ihrer Fährte, weil er sie so begehrte, bis in das nächste Jagdrevier, dort sprach er dann zu ihr. Schnucki, ach Schnucki, vor mir noch Kentucky, in der Bar und Chatterhand, dort spielt der Indianer-Band.
Ich habe mich nicht erinnern können, dass in meiner Jugend irgendjemand einen Kosenamen verwendet hätte. Ich habe dann meine Mutter und andere Leute befragt und sie hat gesagt, ja doch, es hat es schon gegeben, aber es war eher selten. Und das Übliche war, also der große Aspekt ist eben durch die Verniedlichung des Vornamens zustande gekommen. Also da waren wir eben nicht die Barbara, sondern die Bärbel oder die Babsi oder was immer.
Sagt Rudolf Mohr. Den ersten Kosenamen erhält das Kind, bevor es zur Welt kommt. Knopferl hieß das einer Freundin, Pünktchen ein anderes, ein drittes Fragezeichen, Geschlecht noch unbekannt.
Seit es Menschen gibt, gibt es das Bedürfnis, Namen zu geben. Ja? Etwas, was keinen Namen hat, gibt es nicht. Und wenn man das jetzt von der Geschichte her betrachtet, dann waren zum Beispiel in der vormittelalterlichen Zeit, wo die Säuglingssterblichkeit sehr hoch war, hat man einem Kind erst einen Namen gegeben, wenn es 5, 6 Monate überlebt hat. Ja? Bis dahin war das gar nicht existent. Also das heißt, das geht an unser tiefstes Sein, ein Name.
Sind Gertrude, Nikolaus, Wilhelm oder Christina geboren, wird abgekürzt. Das Baby muss in seinen mitunter langen, ernst oder hart klingenden Namen erst hineinwachsen. Die Abkürzungen sind regional verschieden. In weiten Teilen Österreichs wird auf I geendet, aber auch auf L, in Kärnten auf E.
Und so wird aus dem wunderbaren Vornamen Friedrich beispielsweise Fritze.
Oder auf LE.
Das ist dann zum Beispiel das Bärberle.
Oder der Stefanle.
Das Adamle.
Ja, ich war von meiner Oma das Lieberle.
Also meine Kinder heißen alle Schatzi, ja. Das ist für Außenstehende wahrscheinlich komisch, aber ich meine, sie sind mir so lieb und so wichtig, also ich wüsste kein anderes Wort dafür. Sie akzeptieren das auch, obwohl sie schon ziemlich groß sind, ne?
Also mein Stiefvater hat zu mir Pipi gesagt, ja. Das war aber auch seltsam für mich. Ich habe zwar Gerti nie schön gefunden, habe mich aber mit Pippi nicht wirklich angesprochen gefühlt.
Von Pippi Langstrumpf? Übrigens eine Abkürzung von Pippi Lotta?
Ja, Pippi Langstrumpf, ja. Ja, aber ich war also ein sehr lebhaftes, eigensinniges Kind. Aber ich habe nicht gedacht, dass das... Außerdem wollte ich auch nicht die Pippi Langstrumpf sein. Ich wollte schon ich sein. Ich habe keinen, auch nicht in der Schule. Ich war immer die Gerti.
Mir gefällt mein eigener Name.
Spätestens in der Schulzeit erleben viele Menschen die spitze Seite der Spitznamen.
Ich habe einen Schulkollegen gehabt, der war eigentlich Langschläfer und wie das halt so ist in der Schule, muss man halt manchmal um 8 in der Schule sein. Und den haben 2 Professoren als Prinz Valium bezeichnet, weil er einfach immer so verschlafen war. Das ist eigentlich eine grobe Beleidigung, aber es war doch sehr zutreffend.
Träumerin haben sie für eine andere erfunden und, weil es lange her ist, ich war der sterbende Schwan.
Also Spitznamen können ja auch manchmal wirklich gemein sein. Also ich habe eine Freundin gehabt, die Babsi, die hat wirklich sehr gern getrunken. Also am Wochenende, die ist dann ganz einfach Schnapsi genannt worden.
Gaius Caesar Augustus Germanicus ist wohl den wenigsten ein Begriff. Caligula, Soldatenstiefelchen, dagegen kennt jeder, der Latein gelernt hat. Beinamen sind Charakterisierungen. Ivan der Schreckliche, Ferdinand der Gütige.
Mein Vorname ist mein Vorname und der soll so bleiben. Nur weil es jemand bequem machen will. Der Luther darf das sehr gerne, aber...
Also Lucky mag ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Da gab es auch Versuche von Kollegen, das einfach gar nicht böse gemeint, sondern einfach der Einfachheit halber oder möglicherweise auch aus Tradition jemandem einen Spitznamen zu geben. Klar gesagt, nein, das möchte ich nicht. Bitte sagt's Lukas.
Also ich tät stutzig werden, wenn mein Mann zu mir sagt, Gerti. Das sagt er manches Mal, wenn ich mich verspäte.
Abkürzungen auf I sind im Großteil Österreichs auch für Erwachsene passend. Nur in Vorarlberg sind I und Li Verkleinerungen, sagt Sprachforscher Rudi Muhr.
Und insofern, wenn man ein erwachsener Mann ist, ist das natürlich nicht sehr angenehm.
Und im Burgenland ist die Endung L ein No-Go für Erwachsene. Rudel hört der Universitätsprofessor gar nicht gern.
Nicht einmal unter Freunden könnte man das heute verwenden. Es gibt eigentlich kein Wort, das nicht zu einem Kosenamen werden könnte. Deswegen sind die Dinge auch so privat, weil man sich ja gegenüber anderen lächerlich macht oder Erklärungsbedarf hat, nicht?
Also ich habe meine Freundin Spatz genannt, ganz ohne Spatzi und ohne I hinten dran, sondern einfach nur Spatz, weil ich gefunden habe, dass sie einfach so wenig isst und auch so isst wie ein Vogel.
Wenn ein Kosename sehr verniedlichend ist, zum Beispiel Zwerge, ja, und man sagt beim Sex, das geht nicht. Das geht nicht, weil das so konnotiert, weil Namen eine unglaubliche Macht haben. Ja? Und wenn man dann stöhnend Zwerge sagt, das ist ein Widerspruch in sich.
Spitz- und Kosenamen haben verschiedene Funktionen, nach denen sie gebildet und verwendet werden, sagt Gerti Singer. Kosenamen erlauben es, einem geliebten Menschen den eigenen Stempel aufzudrücken. Und sie schaffen Nähe. Sie überbrücken die Distanz, die durch den Vornamen entsteht.
Wenn man da sagt, Franz Josef ist ja auch komisch, ne? Oder Anna Maria. Obwohl die Heiligen werden ja oft angerufen in der Ekstase. Christus Maria.
Die Sprache der Nähe und der Intimität lebt von Umschreibungen. Vor allem, wenn es darum geht, die Geschlechtsteile zu benennen, kommen fast ausschließlich Kosewörter zum Einsatz.
Namen für das männliche Geschlechtsteil ist eine alte Geschichte, weil der Penis hat ja ein Eigenleben, ja. Dem wird viel mehr ein Name zugestanden, wenn man das sagt, Willi ist heute müde oder, oder Max ist gut drauf, ja. Dann ist das eigentlich auch ein Hinweis darauf, dass man diesen Teil des Körpers eine eigene Identität zugesteht. Das war auch schon immer so. Und da haben Frauen für ihr Geschlecht immer nur noch gesagt, da unten.
Die Routinen im Umgang mit einem Kind, tu, was die Mama gesagt hat, schau, wie das der Papa macht, geh Papa, hilf ihm mal, sind auf Dauer gefährlich.
Auf einmal ist aus der Partnerin eine Mama auch geworden oder ein Papa geworden im Umgang miteinander. Ja? Das ist eine totale Entsexualisierung, das ist eine Bankrotterklärung der Sexualität. Kann ja nicht sagen, im Bett zum Beispiel bei einem Liebesakt stöhnen, Mama, das ist ja furchtbar.
Mir würde zum Beispiel nie einfallen, meiner Freundin den gleichen Spitznamen zu geben, den eine Freundin davor hatte, weil dieser Spitzname ja auf die aktuelle Partnerin zugeschnitten sein muss.
Schatzi und Mausi sowie deren Abwandlungen Schatzerl oder Mäuschen sind die beliebtesten Kosenamen. Mein Hund zum Beispiel hat mehr Spitz- und Kosenamen als irgendein Mensch, den ich kenne.
Wie ich festgestellt habe, diese Haustiere haben verschiedenste Kosenamen, je nachdem, wie sie sich gerade verhalten.
Von Spitz- und Kosenamen. Gestaltung Barbara Zeithammer.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe direkt aus Europa Nummer 411. Soest ist eine Stadt in Westfalen. Das E ist ein Dehnungszeichen wie in dem Wort Liebe, ebenso wie das C in Mecklenburg. Mecklenburg ist ein Landesteil von Mecklenburg-Vorpommern, und Westfalen ist ein Landesteil von Nordrhein-Westfalen. Für den Schutz der Nichtraucher sind die Bundesländer zuständig. In 3 deutschen Bundesländern ist das Rauchen in Gaststätten ausnahmslos verboten. In Bayern und in Brandenburg war das schon so und seit Mai 2013 gilt das auch in Nordrhein-Westfalen. Wer raucht, gefährdet nicht nur sich selber, sondern auch andere. Deshalb gab es in Nordrhein-Westfalen schon 2008 ein erstes Nichtraucherschutzgesetz, aber das ließ bei den Gaststätten noch Ausnahmen zu. Die Wirte konnten ihre Gaststätte zum Beispiel als Raucherclub bezeichnen. Dann durfte man da rauchen und Nichtraucher mussten akzeptieren, dass da andere Gäste rauchten. Andere Wirte haben ihr Lokal geteilt und hatten sowohl Raucherräume als auch Nichtraucherräume. Auch in Festzelten durfte noch geraucht werden, auch wenn Kinder dabei waren. Aber das ist nun vorbei. Zu denen, die ihre Gaststätte umgebaut haben, als 2008 die ersten Einschränkungen kamen, gehört auch eine Wirtin in Soest, die ihr Lokal seit 20 Jahren betreibt. Das Haus, in dem sie ihre Kneipe hat, ist ein Fachwerkhaus, aber von dem Fachwerk sieht man auf den Fotos auf Seite 28 und 29 nichts. Da sieht man nur Schiefer, der das Fachwerk vor Regen schützt, während bei den Fachwerkhäusern auf den Fotos auf den Seiten 24 und 27 das Fachwerk nicht unter Schiefer liegt, sondern offen zu sehen ist. Als in Nordrhein-Westfalen 2008 das erste Nichtraucherschutzgesetz kam, hat sie ihre Gaststätte umgebaut. Das war gar nicht einfach, denn das Haus in der historischen Altstadt steht unter Denkmalschutz.
Außerdem musste der Nichtraucherraum nach dem Gesetz größer sein als der Raucherraum. Deshalb musste sie zum Nichtraucherraum einen Teil der Küche hinzunehmen, eine neue Trennwand ziehen und dafür sorgen, dass man nicht merkte, dass das mal ein Teil der Küche war, sondern sich da wohlfühlte. Das hat sie mehrere tausend Euro gekostet. Dann kam 2013 das zweite Gesetz und nun ärgert sie sich natürlich, dass sie von dem vielen Geld, das sie das damals gekostet hat, nun nichts mehr hat, weil das Rauchen nach dem neuen Gesetz in allen Räumen verboten ist. Damit die Raucher trotzdem weiterhin zu ihr kommen, hat sie für sie auf dem Parkplatz einen Sonnenschirm aufgespannt. Darunter hat sie einen kleinen Stehtisch gestellt, auf dem ein Aschenbecher steht. Aber viele Raucher ärgern sich, dass sie da hinausgehen müssen, um mal eine Zigarette zu rauchen. Im Winter ist es draußen kalt und wenn zwischendurch immer mal wieder einer zum Rauchen hinausgeht, wird die Gemütlichkeit gestört. Manche Gäste treffen sich deshalb auch schon mal bei einem von ihnen zu Hause, weil man da noch so viel rauchen darf, wie man will. Das Lokal gibt es schon mehr als 60 Jahre und zwei Gesetze, die so tief in den Betrieb eingreifen, hat es bis 2008 nicht gegeben. Die Wirtin fühlt sich durch die Politiker bevormundet. Sie möchte nach ihrer Meinung gefragt werden. Sie meint, dann würde man sich wieder mehr für die Politik interessieren. Aber sie hofft natürlich, dass ihre Stammgäste auch weiterhin so oft zu ihr kommen wie bisher, auch wenn sie nun vor die Tür gehen müssen, um mal eine Zigarette zu rauchen. An Bahnhöfen, in Schulen, Sporthallen und Diskotheken und in allen amtlichen Verwaltungsstellen ist Rauchen in Deutschland nun fast überall verboten. Aber in den meisten Bundesländern sind in den Kneipen abgetrennte Bereiche für Raucher noch erlaubt. Aber die Zahl der Raucher geht zurück. Das liegt nicht nur an den neuen Gesetzen, sondern auch daran, dass viele jetzt mehr auf ihre Gesundheit achten und auch daran, dass die Zigaretten teurer geworden sind. 2002 hat noch jeder vierte Jugendliche geraucht, 12 Jahre später nur noch jeder achte. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 411. Danke.